Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Läuft der Titel unserer Reihe. Es ist immer schön, wenn man irgendwie jemandem was zuruft und der ruft dann zurück, läuft. So. Es ist sozusagen eigentlich fast immer eine gute Nachricht, außer es geht irgendwie um Wasserrohrbruch oder solche Dinge. Du kennst vielleicht das schlechte Gefühl, wenn etwas nicht läuft, was laufen sollte. Ich stand schon zweimal im Ausland mit einem Wohnmobil und es war nicht jedes Mal das gleiche, es waren unterschiedliche Wohnmobile im Ausland und das Ding springt nicht an. Du bist eben noch gefahren, hast es auf dem Parkplatz abgestellt und beim nächsten Mal Schlüssel rumdrehen, wie tot, und auch nach mehrmaligem Rumdrehen noch, wie tot. Das ist ein ekliges Gefühl, wenn etwas nicht läuft, was laufen sollte. Ein Rechner fährt nicht mehr hoch. Das ist eine Art Gefühl der Hilflosigkeit geradezu. Du hast eine Murmelbahn gebaut und die Murmel bleibt stecken. Läuft nicht. Ich finde, dass vielleicht ist das ein bisschen von Mensch zu Mensch unterschiedlich, vielleicht ist es sogar zwischen Mann und Frau unterschiedlich, ich weiß es nicht, aber ich finde es absolut furchtbar, wenn Dinge nicht laufen. Es fühlt sich dann ein bisschen so an, als ob die Welt sich weigert, sich weiterzudrehen. Es ist demoralisierend, es ist unerträglich. Ich würde sogar sagen, wenn etwas nicht läuft, es schmeckt ein bisschen nach Tod. Es ist hingegen ein wunderbar lebendiges, erhebendes Gefühl, wenn etwas läuft. Wenn der Motor anspringt, wenn er summt oder faucht sogar. Oder wenn du das neue Handy das erste Mal mit dem Internet connected, dieser kleine Kreis geht rum und es funktioniert. Einfach so. Ohne einen Experten anrufen. Es läuft einfach so. Noch geiler, wenn du was selbst gebaut hast und das läuft dann. Ja, also wie hier unser Bubi auf diesem Flyer. Etwas gebaut und es läuft. Eine Geschäftsidee entwickelt und sie läuft. Oder eine Party organisiert und die Leute kommen und es läuft. Es fühlt sich so an, als ob wir, finde ich, vielleicht denkt ihr, ich übertreibe ein bisschen. Ich finde, es fühlt sich so an, als ob wir genau dafür auf der Welt wären. Jedenfalls in dem Moment dann. Wir haben diese Reihe Läuft aus zwei Gründen entwickelt. Zum einen, weil City Church wieder anläuft. Und jetzt ja jede Woche, nicht wie vor der Sommerpause noch jede zweite Woche. Und wir haben da Bock drauf, Gas zu geben. Aber wir wissen auch, wir müssen auch Gas geben. Sonst läuft das nämlich nicht. Und dabei brauchen wir dich. Wir werden das in den kommenden Wochen immer mal wieder sagen, dass wir dich eigentlich brauchen, damit der Laden hier läuft. Ob du Lust hast, mitzumachen, werden wir dich fragen. Ob du Lust hast, dein Know-how einzubringen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass es im eigenen Leben ja auch nicht immer gut läuft. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin weiter links als rechts. Stimmt das? So. Im eigenen Leben ja auch nicht so. Wo bin ich jetzt? Ja, hier bleibe ich jedenfalls. Auch nicht immer so läuft, wie es laufen könnte. Sondern das, was man da erlebt, man eher Stillstand nennen müsste. Wenigstens in Teilbereichen des Lebens. Oder vielleicht sogar ziemlich grundsätzlich. Und dann denke ich, es geht irgendwie nicht weiter. Vielleicht fehlte der Antrieb. Oder vielleicht fehlte das Ziel. Oder vielleicht fehlte die Begeisterung für etwas, das du ans Laufen bringen könntest. Für das du dich einsetzen würdest. Du fragst dich, so geht es jetzt nicht jedem von euch, ne? Das hoffe ich jedenfalls. Aber manchen vielleicht. Du fragst dich dann, fühlt sich eigentlich so Leben an, so wie das jetzt gerade ist? Soll es das sein? Bin ich damit zufrieden? Ist das das, was ich mir erträumt habe vom Leben? Oder bin ich wenigstens auf dem Weg dahin, das zu leben, was ich mir erträume? Oder plätschert es so dahin und ich bin gerade dabei, Möglichkeiten in meinem Leben zu verschlafen, die laufen könnten? Ist das das Leben, um es jetzt nochmal aus Gottes Perspektive zu sagen, ist das das Leben, das Gott für mich gedacht hat, als der Erfinder meines Lebens? Vielleicht kennst du das, dass du denkst, ich könnte so 10 Jahre weitermachen. Kein Problem, aber will ich das? Ich tue irgendwie nicht das, was ich gerne tun würde oder tun sollte. lebe ich an irgendwas vorbei. So. Ich hoffe, du denkst mit mir, mit nächstes Sonntag ja dann Matze, mit uns zusammen über diese Fragen nach. Und fasst vielleicht sogar neue Ziele ins Auge, triffst Entscheidungen und es kommt etwas Neues in deinem Leben zum Laufen. In deinem Job vielleicht oder in deiner Beziehung oder in einem ehrenamtlichen Engagement, was du beginnst oder was wieder neu aufblüht oder einfach in der Entwicklung deiner Persönlichkeit oder eben auch in unserer Gemeinde, weil du etwas mitmachst, neu machst, irgendwo einsteigst. So, und Inspiration dafür, für diese Fragen, etwas im Leben ins Laufen zu bringen, finden wir in der Geschichte eines Mannes, der, so hat es Juliane ja eben gesagt, ein richtig großes Ding ans Laufen brachte. Das ist ein Typ, der mit dem Kopf im Himmel lebte, aber mit den Beinen auf dem Boden. Und das gefällt mir an ihm. Ein Typ, der in Kontakt mit Gott lebte, aber auch ein Hardcore-Praktiker war. Und der wirklich ein großes Projekt ans Laufen brachte. So, das ist meine Predigt im Überblick. Wir werden da so im Gegenuhrzeigersinn rumlaufen, ja. Und ich sage euch kurz, am Anfang sage ich was kurz über den historischen Hintergrund, den Background über diese Person. Und dann sind das drei Schritte, die es heute geht. Notwendigkeit, Auseinandersetzung, Initiative. Drei Schritte, die etwas bei Nehemia, so heißt der Mann, ans Laufen brachte. Und dazwischen sind diese kleinen gelben Felder. Gelb ist heute die böse Farbe. Die gelben Felder sind, da steht immer das, was verhindert, dass etwas ans Laufen kommt. So, und am Schluss, ich freue mich schon drauf, ich kündige das jetzt schon mal an, Telefoninterview. Ich werde jemanden anrufen, einen Typen aus Dresden und ihm ein paar Fragen stellen. Und der weiß schon, dass ich ihn anrufe. Aber das ist ein Mann, ich habe überlegt, hey, wer lebt so ein Leben, wo ich denke, hey, da ist jemand, der einer Leidenschaft in seinem Leben nachgegangen ist und der echt ein Projekt ans Laufen gebracht hat und aufrechterhält. Etwas, was inspirierend sein könnte für euch. Deswegen rufe ich den an. Okay, also, zum Background, erster Punkt. Der Typ, von dem ich rede, also nicht der Typ in Dresden, sondern der Typ aus der Bibel, lebte im 5. Jahrhundert vor Christus. Und zwar, wir schauen mal auf die Karte, im persischen Großreich. Damit ihr eine Vorstellung bekommt, von welcher Zeit wir reden, stelle ich euch mal drei seiner Zeitgenossen vor, die er nie kennengelernt hat, nehme ich an jedenfalls, aber die in dieser gleichen Zeit lebten, woanders allerdings. Der erste lebte zu dieser Zeit in Indien, ein junger Königssohn, verlässt mit 29 Jahren zum ersten Mal den Palastbereich und seine schöne junge Frau und sein luxuriöses Leben und geht durch die Straßen der Stadt und was er da draußen sieht, macht ihn fertig. Zum ersten Mal erlebt er, dass das Leben für viele Menschen Leid bedeutet, dass das Leben da draußen nicht gut läuft. Er lebt fortan dann ein sehr einfaches Leben, sucht Sinn und nach ein paar Jahren erlebt Siddhartha Gautama, so heißt er, beim Meditieren etwas, was er Erwachen nennt. Und ab dann nannte er sich, oder man ihn, weiß ich nicht genau, einen erwachten Buddha. Also der Buddha ist Zeitgenosse Nehemias. Etwas nördlicher geht ein anderer junger Mann aus einer verarmten Adelsdynastie der Frage nach, wie man edel, so nennt er das, leben kann. Das ist vielleicht ein anderer Ausdruck dafür, wie wenn es läuft. Edel leben, richtig leben, gut leben kann. Er ist erst in der Politik aktiv, quittiert dann aber seinen Dienst irgendwie frustriert und wandert durch China und lehrt seine Philosophie der vier Tugenden, wie man gut und edel lebt. Er sagt, man wird das nie vollendet tun können, aber man muss sich danach ausstrecken, man muss das anstreben, sich bemühen, damit es läuft. Dieser Mann ist Lehrmeister Kong. In seiner Sprache Kong Fuzi, übersetzt von den Jesuiten später Konfuzius. Und ein dritter Zeitgenosse, zur etwa gleichen Zeit, wobei ich glaube, der ist ehrlich gesagt ein paar Jahrzehntchen später, aber ungefähr in dieser Zeit, fällt ein junger griechischer Soldat seinen Kameraden auf. Es ist seine Ruhe, die er ausstrahlt, sein Mut in brenzlichen Situationen, seine Leidensbereitschaft und seine Besonnenheit in höchster Gefahr. Wo die anderen wild flüchten, geht er noch gemessenen Schrittes davon und ja, so. Und was auch auffällt, manchmal ist er sehr in Gedanken versunken, verliert sich fast in Gedanken. Ob das eine Legende ist oder wirklich so passiert ist, er steht mal einen ganzen Tag lang da und nachts campieren die Kameraden an der Stelle, wo er immer noch steht, weil er so in Gedanken versunken ist, einen Tag und eine Nacht lang nachdenkt. Später wird er in Athen oder auf dem Marktplatz von Athen anzutreffen sein, in Diskussion mit den Athenern. Und mit seinen bissigen und unermüdlichen Fragen zu versuchen, der Frage auf den Grund zu gehen, wie lebt man gut? Was ist das Gute und wie ergreift man es? Wie Leben läuft, das ist eine Frage. Sokrates heißt er, wird Vater der griechischen Philosophie, einer seiner Schüler Platon, einer dessen Schüler Aristoteles, der spätere Lehrer Alexanders des Großen. So, das war Geschichte. Aber ich fand es irgendwie spannend zu denken, hey, das sind Zeitgenossen Nehemias, eine krasse Zeitepoche, in die wir in den nächsten 4 Wochen immer wieder eintauchen. Und auch er ist ein interessanter Mann, Bürger des persischen Großreiches. Dieses Reich liegt sozusagen mitten zwischen diesen Reichen, die ich eben beschrieben habe. Und er ist auch nicht ein Niemand. Er ist angestellt am persischen Königshof in Susa. Das liegt ungefähr da, glaube ich. Nee, da steht Susa. Hat also eine nicht unbedeutende Stellung dort. Aber im Verlauf seiner Geschichte, seines Lebens, ändert er das völlig. Wird diesen Ort verlassen, wird sein Leben verlassen, weil etwas nicht läuft. Und er bringt ein sehr krasses Vorhaben an den Start und wird zum Vorbild bis heute, jedenfalls wenn man ihn kennt. Durch sein Organisationstalent, durch seine Entschlossenheit, durch seinen Glauben gegen Widerstände an dieser Sache dran zu bleiben. So, jetzt braucht ihr noch ein paar mehr Fakten zu dieser Person und seiner Geschichte. Also 15. Jahrhundert habe ich schon gesagt. Man muss wissen, er ist Jude, babylonischer Jude. Und die Juden sind, was weiß ich, 50, 60, 70 Jahre vorher verschleppt worden von den Babyloniern, die Jerusalem und Juda platt gemacht haben und das Volk ins Exil geführt haben, wahrscheinlich nicht alle, aber die führenden Schichten. So, und unter Kyros dann, das ist der Perserkönig, der den babylonischen König ablöst. Das babylonische Reich zerfällt, die Perser kommen. Und Kyros, der erste große König dann, lässt einen ersten Schwung Exulanten wieder zurück nach Jerusalem. Das ist also schon passiert. Sie fangen dort an oder versuchen es wenigstens, den Tempel wieder aufzubauen. Das stört die ansässigen, mittlerweile dort angesiedelten Volksgruppen und das Ganze wird wieder gestoppt, aber immerhin kommt der Opferkult in Gang, ohne dass der Tempel wiederhergestellt ist. Erst unter König Darius, das ist seiner Nachfolger, wird dieser Tempelbau vollendet. Dann folgt König Xerxes, da ist nichts Wichtiges. Und dann kommt Artaxerxes, also jetzt Großkönig von Persien. Und jetzt sind wir in der Zeit Nehemias. Und seine Geschichte beginnt. So, das war der historische Hintergrund. Also Tempel aufgebaut, aber sonst Jerusalem noch in Trümmern. Erster Schwung Leuten zurückgegangen. So, heute drehen wir uns um den Beginn seiner Geschichte. Und ich habe das so überschrieben: Aus Mut wird Leidenschaft. Aus Not wird Leidenschaft. Das ist der Beginn des Prozesses, wo etwas wieder ans Laufen kommt oder wo Nehemia etwas ans Laufen bringt. Und ich lese einfach das erste Kapitel aus dem Nehemia-Buch im Alten Testament zu finden. Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalia. Im 20. Regierungsjahr des Perserkönigs Artaxerxes im Monat Kislev war ich in der königlichen Residenz Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort gehe, den Überlebenden, die nicht verschleppt worden waren. Und erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. Sie berichteten mir, die Menschen der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauern Jerusalems liegen in Trümmern, die Tore sind durch Feuer zerstört. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Ich betete, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott. Du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Sieh mich, deinen Diener, freundlich an und habe ein offenes Ohr für mein Gebet. Tag und Nacht flehe ich zu dir für die Menschen, die dir dienen, dein Volk Israel. Ich bekenne dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Wir haben Unrecht getan. Auch ich und meine Verwandten haben dich verfehlt. Wir haben große Schuld auf uns geladen. Wir haben die Gebote und Gesetze missachtet, die du durch Mose, deinen Diener und Bevollmächtigten gegeben hast. Aber denk doch daran, dass du ausdrücklich zu deinem Diener Mose gesagt hast, wenn ihr mir untreut werdet, will ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir zurückkehrt, auf meine Gebote achtet und sie befolgt, werde ich sogar die, die ich bis ans äußerste Ende der Erde verstoßen habe, von dort zurückholen. Ich will sie heimbringen an den Ort, den ich erwählt und zum Wohnsitz meines Namens bestimmt habe. So hast du gesagt. Und sie sind ja trotz allem deine Diener, dein Volk, das du einst durch deine große Macht und mit deiner starken Hand aus Ägypten befreit hast. Ach Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voll Ehrfurcht dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Wenn Menschen etwas ändern, und das ist der Beginn einer Veränderung hier, etwas bewegen, etwas ins Laufen bringen, dann steht am Anfang eine Not. Meistens. Eine Not, eine Notwendigkeit. Etwas, weswegen man das tut. Eine Unzufriedenheit oder eine Information, die dich erreicht und die etwas in dir auslöst. Deswegen ist das ein erster Punkt. Notwendigkeit. Nehemia bekommt diese Nachricht aus Judäa, die Heimat seiner Vorfahren, dass es da lange nicht so gut läuft, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Die Stadt liegt in Trümmern und so. Und die Nachricht erwischt ihn voll. Ehrlich gesagt, mich wundert das ein bisschen. Ich dachte, was hast du geglaubt? Und B, das ist 1000 Kilometer weit weg. Du bist vielleicht nie da gewesen, nehme ich mal an. Du kennst die wenigsten dieser Leute dort. Okay, es ist dein Volk, aber warum trifft ihn das so massiv? Natürlich, hier ist es sein Bruder, der ihm die Nachricht überbringt. Irgendwo gibt es da einen persönlichen Link zu ihm, ne? Aber es könnte auch etwas sein, wo er sagte, ja, schade, wollen wir mal das Beste hoffen oder so. Am Anfang eines Aufbruchs, am Anfang einer Veränderung, am Anfang eines Projektes ist die Not, die Notwendigkeit, die dich berührt. Das ist so nicht in Ordnung. Oder etwas muss sich ändern. So, manchmal sind das die Nöte anderer. Der Typ aus Dresden, den ich gleich anrufe, der sieht die Not von Kindern und Jugendlichen seiner Stadt. Und das lässt ihn einfach nicht los. Da kann er nicht einfach vorbeigehen, sondern er muss etwas tun. Das aktiviert ihn. Manchmal sind das aber auch andere Dinge, nicht unbedingt Nöte. Manchmal sind es Erkenntnisse, die wir gewinnen. Über uns selbst zum Beispiel, unser Leben. Manchmal leben wir schon lange mit diesen Erkenntnissen und plötzlich aber wird uns was klar. Wir müssen das ändern. Manchmal ist es auch nicht unbedingt etwas Negatives, sondern etwas Positives. Eine Sehnsucht würden wir das mehr nennen als eine Not. Ein Traum. Etwas, wovon du weißt oder ahnst, das würde ich gern tun. So würde ich gern leben. Aber eigentlich kann man sagen, auch Sehnsucht entsteht ja letztlich nur, wenn etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Ne? Wenn du nicht da bist, wo du sein solltest. Wenn du nicht das lebst, was, kann auch das wieder eine Not nennen, eine Notwendigkeit. Nehemia findet in Susa, am Königshof, ist er auf Dauer am falschen Ort. Nicht da, wo er sein sollte. Im Moment ist es gut, aber ja, ahnt schon, was er tun wird. Okay, und jetzt kommt das gelbe Feld. Also Notwendigkeit steht am Anfang und das gelbe Feld hier, das Böse, der Feind der Veränderung ist Bequemlichkeit. Die gelben Felder heißen übrigens alle Bequemlichkeit. Und die Bequemlichkeit macht aus, es muss sich etwas ändern. Es müsste sich etwas ändern. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Es müsste sich etwas ändern. Impliziert meistens schon. Zu oft erkennen wir Notwendigkeiten, haben Träume, begegnen Nöten und tun nichts. Die Nachricht erreicht uns, wir sind betroffen, vielleicht sogar ehrlich betroffen. Oder eine Erkenntnis steht uns vor Augen. Es kann so nicht weitergehen. Oder ein Vorhaben begeistert uns. Aber eine Woche später, ein Monat später, ein Jahr später ist das Leben noch genauso. Und wir haben nichts getan. So, dafür kann es gute Gründe geben. Ne? Nicht immer sollten wir was tun. Vielleicht war der Traum Mist. Oder die Erkenntnis war falsch. Oder die Not war eine, der wir nicht begegnen konnten. Nicht im Einflussbereich unserer Möglichkeiten. Aber wenn es die Bequemlichkeit ist, die uns hindert, dann ist es fatal. So, ich habe gedacht, ich will diese Bequemlichkeit die Bequemlichkeit an diesem Punkt hier noch ein bisschen genauer beschreiben, denn nur dann kannst du irgendwie was dagegen machen. Es ist, so würde ich es hier nennen, ein zu viel an Möglichkeiten. Ein zu viel an Notwendigkeiten. Uns erreicht nicht eine Nachricht, dass irgendetwas sich ändern müsste. Uns erreichen viele täglich. Oder wenn ich mich hinsetze und 5 Minuten nachdenke, was sollte ich in meinem Leben ändern, dann kann ich aus dem Stand 5 Dinge aufzählen. Und ich meine nicht neue Frisur oder kleine Dinge. Meine große Projekte, könnte ich. Wir haben einen Traum, aber es ist eben nicht nur einer, wir haben 5. Wir haben so viele Möglichkeiten, denen wir nachgehen könnten. Und wir können nicht alles. Und ich habe den Eindruck, wir haben uns ein bisschen daran gewöhnt, dass man Dinge ändern müsste. Aber wenn man sie nicht ändern tut, schlechtes Deutsch, kann man trotzdem gut leben. Irgendwie habe ich das Gefühl, daran habe ich mich gewöhnt. Wenn Dinge ändern müsste, aber du kannst es auch lassen und das Leben geht weiter. Wie kann man diese Bequemlichkeit überwinden? Indem du dir diese Frage stellst, glaube ich. Ist das eine Not hier? Oder sollte es meine werden? Ist es eine berechtigte Not, notwendig, oder sollte es meine werden? Ist das ein Traum oder ist das zutiefst immer wieder meiner? Wird hier jemand gebraucht? Oder, zum Beispiel in der CC, ne? Wird hier jemand, oder könnte ich das sein? Auch wenn ich bis jetzt nicht drüber nachgedacht habe. Läuft irgendetwas schlecht oder merke ich, das, was hier schlecht läuft, diese Not hier, die packt mich, die hat was mit mir zu tun, mit meiner Geschichte, mit meiner Seele irgendwie. Im Frühjahr diesen Jahres haben vier Leute gewusst, dass in Oberdürbach wieder ein Kinderzeltlager durchgeführt werden sollte. Wir haben uns gefragt, sind wir die, die das machen sollten? Wir könnten auch einfach nichts sagen. Es würde nichts passieren. Niemand würde uns irgendwie schimpfen oder so. Alles wäre gut. Oder sind wir das, die das machen sollten? Also fokussier dich. Du kannst nicht alles, aber lässt du noch zu, dass Dinge zu deiner Sache werden, die nicht deine Sache sein müssten? So eine Hilfe, um das rauszufinden, ist das, was Nehemia dann tut. Zweiter Punkt, Auseinandersetzung. Nehemia reagiert ja erstmal überhaupt nicht so, wie man vielleicht vermuten könnte, nämlich, hey Bruderherz, da muss ich was ändern, ich komme mal mit mir, ich schaue mir das an, da kriegen wir doch was hin oder so. Sondern er betet. Ihr habt das eben mitgekriegt, ich habe da relativ schnell gelesen, ein langes Gebet. Er wendet sich an die größte verändernde Macht, die er kennt. Und hinter der er sogar Ursache für Glück und Unglück vermutet. Und er tut das tagelang. Tagelang. Er weint, er trauert, er fastet, er bittet für sein Volk um Vergebung, für sich selbst, er bittet Gott um Hilfe. Tagelang. Also Auseinandersetzung. Und zwar mit Gott. Das ist wirklich wichtig, wenn uns eine Notwendigkeit getroffen hat oder berührt oder uns treffen könnte. Wenn sich etwas ändern muss, dann müssen wir mit dem reden, der etwas ändern kann. Der Gute von schlechten Träumen unterscheiden kann zum Beispiel auch. Oder der beruft zu einer Aufgabe oder eben auch nicht. So, Gott, mit Gott reden, das ist die natürliche Reaktion eines Menschen, der Gott kennt. Leider oft nicht, muss man sagen. Leider oft nicht, denn es taucht wieder die Bequemlichkeit auf. Diesmal in einer anderen Form, nicht zu viel an Möglichkeiten, sondern diese Bequemlichkeit heißt ein bisschen anders. Etwas wird uns wichtig, wir beten, okay, einmal, zweimal und dann verstummen wir. Warum? Ich glaube, weil wir manchmal, wenn wir ehrlich sind, denken, dass Gott wahrscheinlich auch nichts ändern wird. Und wenn man das glaubt, dann ist intensive Auseinandersetzung mit Gott natürlich irgendwie verlorene Zeit. Wenn man das im Unterbewusstsein wenigstens irgendwie glaubt. Diese Bequemlichkeit hier, die entsteht aus zu wenig Glauben. Und dafür kann keiner was, ja, dass er zu wenig glaubt. Da stecken vielleicht Enttäuschungen hinter. Da hast du Erfahrung gemacht, dass trotz Beten eben alles doch schlecht oder etwas doch schlecht weiterlief und das verkleinerte deinen Glauben. Aber wie wir über Gott denken, wie wir mit ihm rechnen, das hat einen direkten Einfluss auf das, wie wir unser Leben leben. Was wir ihm zutrauen, bestimmt, was wir von der Auseinandersetzung mit ihm wirklich erwarten. Wenn das jetzt so ist, wenn du denkst, ja, das stimmt ein bisschen bei mir, was kann man dann daran ändern? Ich habe gestern echt länger überlegt und dann habe ich gedacht, mir fällt eigentlich nichts anderes ein, als es einfach trotzdem zu tun. Also mit Gott zu reden. Das klingt blöd, aber entweder bringt Gebet wirklich nichts, dann sollten wir es auch sein lassen, aber dann können wir auch das, was wir hier machen, eigentlich sein lassen. Oder wir reden tatsächlich mit dem, der alle Möglichkeiten der Welt hat und dann sollten wir beten. Gestern haben wir so eine kleine Gebetskette gehabt, CC-Saison gestartet, indem man sich eintragen konnte, 30 Minuten am Tag bete ich und dann der nächste und so, da wo man gerade war, von 6 bis 24 Uhr, 36 Slots hatten wir, nur 26 konnten wir füllen irgendwie, mehr haben nicht mitgemacht. Also wollen wir das wirklich beten? Bei diesem Punkt kann ich nur das fragen, wollen wir das? Wollen wir mit Gott intensiven Kontakt leben? Und wenn ja, darf uns das Zeit kosten, bei Nehemia tagelang. Ja? Also die Frage ist letztlich, willst du Gott handeln sehen, auch in deinem Leben? Oder, du würdest das vielleicht so nicht sagen, aber brauchst du ihn eigentlich gar nicht? Willst du Gott handeln sehen oder brauchst du ihn eigentlich gar nicht? Nehemias erste Reaktion ist sofort, Gott, ich muss mit Gott reden. Und zwar länger. So, und dann, dritter Punkt, Initiative. Das gefällt mir an Nehemia extrem gut, dass er es nicht da gut sein lässt, ne? Also schlimme Sache, betrifft mich, ich fange an zu beten und dann gut. Er ist nicht der Typ, der Gott Tag aus, Tag ein sein Leid klagt und dann mit Hundeblick darauf wartet, dass Gott jetzt noch mal endlich irgendwie etwas tut, sondern er betet intensiv und dann ergreift er die Initiative. Und man hat das Gefühl, innerhalb dieses Betens ist diese Initiative, dieser Entschluss gereift. Und was er dann tut, das ist Gegenstand der nächsten Predigt, das kommt heute nicht mehr, aber er ergreift die Initiative. Es klingt im letzten Satz schon an, lass mich doch heute Erfolg haben, sagt er, und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. So, also er hat einen Plan, er hat einen Entschluss gefasst. Ihm wurde klar, ich muss irgendetwas tun. Ich kann ihn nur beten, ich muss irgendetwas tun. Irgendwann ist das mal die Frage, kommst du aus Mannheim oder aus Memmingen? Kennt ihr diesen Spruch? Bist du Mann oder Memme? Ja, kommst du aus Mannheim oder Memmingen? Wenn du willst, dass etwas ans Laufen kommt, dann musst du irgendwann handeln. Vorausgesetzt, du hast Möglichkeiten zu handeln. Nehemiah hat sie, ob das dann klappt oder nicht, das weiß er nicht im Vorfeld, ne? Aber es gibt nicht nichts, was er tun kann. Es gibt etwas, was er tun kann. Und er ergreift die Initiative. Das beginnt mit einem Entschluss und dann beginnt es mit dem Wahrnehmen der erstbesten Gelegenheit. Die kommt dann nächstes Mal. Und wieder ist es Bequemlichkeit, die uns hindert. Diesmal ausgelöst von der unumgänglichen Wahrheit, dass Veränderung einen Preis hat. Wenn Nehemia in der Lage seines Volkes etwas ändern will, dann wird ihn das was kosten. Man weiß nicht genau was. Ich weiß nicht, ob er Angst hat, gefeuert zu werden oder irgendwie einfach Ärger mit seinem Chef bekommt. Oder vielleicht denkt er auch, es könnte sein, dass ich plötzlich Verantwortung übernehmen muss. So ist das ja meistens. Du hast eine Idee, es kommt aber ganz schlecht an, wenn du sie äußerst, aber selbst denkst, ich will die nicht umsetzen. Oft ist es ja so, ne? Wenn man für etwas Leidenschaft hat, dann ist es schnell so, dass man selbst mit dem Boot hängt und Verantwortung hat. Es hat immer einen Preis und die Bequemlichkeit speist sich aus dem Gedanken, dass der Preis zu hoch ist. Und gleichzeitig, da appelliere ich ein bisschen dran, wissen wir doch, immer wieder wissen wir werden verlieren, wenn wir nie bereit sind, etwas zu riskieren. Am Ende werden wir verlieren, wenn wir nie bereit sind, den Preis zu zahlen. Das Ergebnis wird ein mittelmäßiges Leben sein, das Ergebnis wird ein billiges Leben sein. Die Frage ist, willst du auf Nummer sicher gehen oder darf dich das was kosten? Willst du auf Nummer sicher sehen oder darf dich das was kosten? Einen Job aufgeben, weil du vielleicht doch noch studieren willst? Oder einen Therapeuten aufsuchen, weil du weißt, ich muss jetzt an dieser Geschichte mal was ändern, das kann ich allein. Oder ein Hobby aufgeben, weil du Zeit für ehrenamtliches Engagement brauchst. Oder Geld aufgeben, weil du ein soziales Projekt unterstützen oder starten willst oder was. Vielleicht hast du was im Kopf, während ich hier rede, woran du so denkst. Hat das einen Preis? Wahrscheinlich. Bist du bereit, den zu zahlen? So. Jetzt rufe ich diesen Menschen an, der wartet auch schon seit 3 Minuten da drauf, hoffe ich jedenfalls. Schon mal gleich auseinandergerissen hier. Solange ich das tue, erzähle ich, wer das ist. Ralf Knaute ist Leiter des Stoffwechsels in Dresden, einer Initiative, die mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, gegründet von Sabine Ball vor Jahren, eine ältere Dame, mittlerweile schon verstorben, die von ihrem Bürgermeister, die Mutter Theresas Dresdens, ich kann nicht 2 Dinge gleichzeitig tun, genannt wurde, die das Bundesverdienstkreuz kriegen sollte und es abgelehnt hat, weil sie sagte, das ist doch nicht meine Sache. Und das hier, der Mensch, der jetzt hier hoffentlich ans Telefon geht, ist Ralf Knaute, ihr Nachfolger. Hoffentlich funktioniert dies.
Ja, Ralf, ja.
Ja, super, ich höre dich. Könnt ihr ihn auch hören? Ja, wunderbar.
Alles.
Schön. Wo bist du gerade?
Ich bin gerade aus dem Gottesdienst rausgegangen und grüße aus Dresden.
Wunderbar. Ich habe schon ein bisschen erklärt, was ihr macht, was Stoffwechsel ist, in ein paar dürren Worten. Ja. Erzähl du doch mal ein bisschen, übrigens, ich muss mal hier gerade noch die Folie weiterklicken, dass die Leute dich sehen können. Dieser Mensch dort links mit den wenigen Haaren ist es. Jedenfalls oben. Ja. Also, erzähl doch ein bisschen was von den Anfängen von Stoffwechsel. Warum das begonnen hat und
Ja, Stoffwechsel hat ja vor über 19 Jahren begonnen. Und begonnen hat es damit, dass eine Frau, Sabine Ball, durch den Stadtteil Alter Neustadt gelaufen ist und hat die Finsternis irgendwie wahrgenommen und hat auch die Not der Menschen gesehen. Und war davon echt berührt und hat gesagt, hey Gott, wo sind eigentlich die Christen, die das Licht, die Hoffnung hier reinbringen können? Und weil es sie offensichtlich braucht. Und dann hat Gott gesagt, hey, ich will dich hierher schicken, du sollst hierher gehen. Und dann hat sie mit Gott ein bisschen rumdiskutiert und hat gemeint, nee, ich komme aus Kalifornien und die heizen sie noch mit Kohlen. Und das ist alles so ärmlich hier, da habe ich keinen Bock hinzugehen. Und dann hat Gott aber zu ihr gesagt, hey, ich gehe mit dir gemeinsam hier hin. Ich berufe dich und gehe dahin. Und dann hat sie diesen verrückten Entschluss getroffen, dass sie nach Dresden geht sozusagen und diese Arbeit startet. Und wie gesagt, begonnen hat eben damit, dass sie die Not gesehen hat und dass ihr Herz das nicht kalt gelassen hat, sondern sie sich hat berühren lassen von der Not und dann diesen verrückten Schritt gewagt hat, hinzugehen aus Kalifornien nach Dresden und das sozusagen anzufangen.
Jetzt bist ja du Sabines Nachfolger. Wie ist das bei dir? Gab's da ein Schlüsselerlebnis, wo es dir so ähnlich ging wie ihr? Oder gibt's da immer wieder Schlüsselerlebnisse, wo dir klar ist, hey, das hier, das ist mein Ding, das ist meine Aufgabe, nicht nur eine, der sich jemand zuwenden sollte?
Also bei mir war es so, ich bin ja gebürtiger Dresdner und auch in dem Stadtteil geboren, in dem die Arbeit gestartet ist. Und ich habe, nachdem Gott mich nochmal so richtig berührt hat mit seiner Liebe, 92 im Sommer, habe ich irgendwie so dieses Bedürfnis gehabt, ich möchte das gerne, was in mir lebt, diese Liebe, diese Begegnung, die ich mit Gott nochmal ganz tief gespürt habe, weitergeben. Das war so in meinem Herzen drinne. Und dann habe ich die Neustadt gesehen und habe gedacht, man müsste hier was machen. Aber was mir gefehlt hat, war so die Initialzündung zu sagen, jetzt mache ich das einfach. Weil ich daher wieder als Dresdner gedacht habe, das geht doch nie, hast kein Geld, kriegst keinen Laden, wie soll das überhaupt funktionieren? Und für mich war dann die Initialzündung, dass ich Sabine kennengelernt habe, ihre Leidenschaft gehört habe und habe gedacht, das finde ich so eine coole Idee. Und das hat mir dann so diesen Schubs gegeben, jetzt machst du einfach mal mit. Und das war im Prinzip dann so der Startpunkt, wo ich angefangen habe mitzumachen und habe dann über die Jahre immer wieder auch so erleben dürfen, dass durch diese Not und das, was ich auch gesehen habe, mich das berührt hat und mich auch durch das, wie Sabine Gottes Liebe auch gelebt hat, ich so viel lernen durfte, dass ich selber, sagen wir mal, das verinnerlicht habe, zu verstehen, wie sowas funktionieren kann. Und ich habe gerade nach dem Tod von Sabine viel drüber nachgedacht, dass Leute gesagt haben, ja, die Frau hat so eine ganz besondere Liebe und das ist sowas, das findet man irgendwie nie und das ist wie so ein Geheimnis und so. Und ich habe viel drüber nachgedacht und habe so irgendwie was Einfaches entdeckt, dass eigentlich durch die Begegnung, durch die tiefe Begegnung mit Gott und dieses Ich bin von ihm geliebt, dass das einfach zu der Bewegung geführt hat. Dieses Hingehen, weil das, was ich selber erlebt und spüre an Liebe, an Zuwendung, wie Gott mich liebt, kann gar nicht anders, als dass es überschwappt und Fülle heißt, es läuft über, dass ich das zu den Menschen hinbringen muss und dass das mein Umfeld verändern muss. Und das habe ich irgendwie, ich glaube, ein Stück kapiert. Und deswegen ist für mich immer wieder dieser Schlüssel, dass ich mich neu von Gott berühren lasse und eine tiefe Begegnung habe und verstehe, wie er mich wirklich liebt und dass ich dann gar nicht anders kann, als das nach außen zu geben und zu sagen, Leute, das, was mich bewegt und was mein Leben verändert, möchte ich gerne weitergeben, indem ich nach dem Hinsehen auch hingehe und Menschen diese Liebe auch weiterbringe.
Trotzdem noch mal ganz kurz ein paar Fakten einfach, was ihr genau macht, das habe ich nämlich eben nicht erzählt. Was Sportfix, also was für ein Umfang die Arbeit heute hat, nur dass man eine Vorstellung hat.
Ja. Also begonnen hat sie, wie gesagt, mit diesem kleinen, verrückten Schritt vor 19,5 Jahren und dann hatten wir so einen kleinen Eckladen, so ein Café. Und aus diesem kleinen Laden heraus sind jetzt mittlerweile so 10 Projekte in 5 verschiedenen Stadtteilen von Dresden entstanden. Und wir haben eine Mannschaft von 25 hauptamtlichen Mitarbeitern und 20 Praktikanten, die jetzt gerade wieder anfangen. So dieser Jahreswechsel findet gerade statt mit dem neuen Schuljahr. Und etwa 50 Ehrenamtliche. Und ich habe gedacht, das Verrückte ist doch eigentlich, dass das alles nur heute lebt und existiert, hängt mit dem einen kleinen, völlig verrückten Schritt zusammen, dass jemand wie Sabine nach dem Hinsehen verrückt war, hinzugehen und dieser kleine Stein ins Wasser gefallen ist und das solche Kreise gezogen hat, dass selbst wir, Christoph, dass wir uns kennen, hängt auch nur damit zusammen, wir wären nie in dem Netzwerk, auch in der Mentoringgruppe zusammen, wenn die Sabine diesen Schritt gewagt hätte und mein Leben würde einen ganz anderen Verlauf haben, als das durch diesen kleinen Schritt. Und das bewegt mich auch heute immer wieder zu sagen, ich möchte nichts verpassen, wenn Gott mir eine Not zeigt, auch mutig zu sein, hinzugehen, anzupacken oder mir Leute zu suchen, mit denen ich es gemeinsam machen kann und nicht nur zu sagen, das können nur die wie Sabine Ball, die ganz große Vorbilder sind und die was ganz Besonderes sind. Natürlich war Sabine was Besonderes, aber ich glaube, das Besondere war, dass sie gehorsam war und verrückt war, hinzugehen und ich habe sie ja nur erlebt, ich war 16 Jahre mit ihr gemeinsam auf dem Weg und ich muss sagen, Sabine hatte so viele Schwächen gehabt, wie ich sie auch habe, aber die Stärke war wirklich dieser Gehorsam zum Wort Gottes und das Vertrauen auf Gott. Und ich denke, das kann jeder. Dafür muss man kein Profi sein, kein Studierter, Sozialpädagoge oder irgendwas. Das kann man da leben, wo man lebt, ob in der Wirtschaft, ob im Sozialen, egal wo. Reich Gottes kann überall sich ausbreiten, wenn wir anfangen, wirklich Gott zu vertrauen und auf sein Wort hinzugehen und zu sagen, hey Gott, durch mich kann etwas bewegt werden, auch wenn ich auf meine Schwächen schaue, ich will auf das schauen, was ich in dir habe. Und das darf ich selber seit diesen ganzen Jahren erleben, weil ich hätte mich selber auch nie ausgesucht als Leiter. Aber Gott hat mich berufen und ich durfte es annehmen. Und Sabine hat immer so einen schönen Spruch gesagt, ich habe mir den Knaffi, wie ich damals noch hieß, war mein Spitzname, Ralf heiße ich ja eigentlich, ich habe mir den auch nie ausgesucht. Und dann gucken die Leute mal ganz komisch und dann sagt, Gott hat uns zusammengestellt, wir sind ein handverlesenes Team. Und ich glaube, so funktioniert das auch, dass Gott uns aussucht und dass wir gemeinsam einfach hingehen und auf sein Wort hin wirklich was bewegen.
Okay, letzte Frage. Jetzt sitzen ja hier nicht nur, aber auch junge Leute. Und du hast jetzt da gerade ein paar junge Leute im Haus, die Praktikum bei dir anfangen. Wenn jetzt ich hier sitze und sage, hey, ich würde ja gerne mich für etwas einsetzen, aber ich kann beim besten Willen nicht wissen, was ist es? Was würdest du jemandem raten, der sagt, ich würde gerne, aber ich weiß überhaupt nicht, was, in welche Richtung ich gehen soll, was mein Ding werden kann? Hättest du einen Rat?
Ja. Also ich würde jetzt, wenn ich die Möglichkeit damals gehabt hätte, ich bin in der DDR groß geworden, da gab es so eine Möglichkeit nie, aber ich finde das halt so cool, dass man sich wirklich ausprobieren kann. Wir haben gerade gestern einen Praktikantenstart gehabt, sind also 20 neue Praktikanten zu uns gekommen und ich habe die gestern im größten Teil kennengelernt. Und was ich total cool finde, dass Leute nach dem Abi oder selbst nachdem sie schon einen Beruf gelernt haben und sogar an dem schon gearbeitet haben oder im Rahmen ihres Studiums sagen, ich will das einfach mal ausprobieren im Sozialen. Und das Tolle ist, dass Leute, nachdem sie ein Jahr bei uns waren, zum Beispiel Sozialpädagogik studieren, auf die Bibelschule gehen, der eine studiert Physik, die andere Medizin. Also das heißt nicht gleichzeitig, wenn ich so ein Jahr einfach mal was probiere, dass ich dann automatisch in irgendeiner Schublade lande, wovor ich vielleicht Angst hätte, sondern so ein Jahr kann mich total verändern und das ist auch unser Herzschlag, dass wir nicht nur Leute in die soziale Richtung drängen wollen, sondern wir wollen Leute gewinnen für Reich Gottes und Reich Gottes ist überall da, wo wir sind, wo wir nicht leben. Insofern kann ich nur Mut machen, wag das mal, geh mal raus aus deiner Stadt, aus deinem gewohnten Umfeld, probier einfach mal ein Jahr. Ich finde so ein Jahr für Gott ist eine komische Formulierung, denn wir wollen ja eigentlich ganzheitlich leben und nicht bloß ein Jahr für Gott geben, aber investier mal ein besonderes Jahr, probier was aus und da ist Stoffwechsel natürlich nur eine Adresse, es gibt ganz viele Möglichkeiten in unserem Land, mal was zu probieren. Und ich glaube, das Jahr wird dich definitiv so verändern, dass du nach dem Jahr mehr weißt und mehr Ahnung hast, wie Gott ist, was Gott mit deinem Leben will und was vielleicht die Richtung für dein Leben sein könnte.
Okay, Ralf, ich danke dir sehr für deinen Gottesdienst verlassen und mit uns telefonieren. wir können mal applaudieren, diesen Mann hier.
Danke. Ja. Gerne, hat mir Spaß gemacht und egal, Gottesdienst ist überall, ist egal wo.
Okay. Also, alles Gute dir, mach's gut.
Ja, festen Segen, liebe Grüße aus Dresden, ciao.
Genau, Ralf. Also, das heißt nicht, dass ihr jetzt alle Würzburg verlassen sollt und nach Dresden ziehen. Ich bin am Ende meiner Rede, ich will das nur nochmal zusammenfassen, was ich eben gesagt habe. Und ich hoffe, dass das, was Ralf gesagt hat, ein bisschen in euch nachklingt und euch inspiriert. Aber es hat ein bisschen auch mit diesen Punkten hier noch zu tun. Ist das, was mir da begegnet, eine Not? Oder könnte es meine sein? Meine werden? Meine Not? Willst du Gott handeln sehen oder brauchst du ihn eigentlich gar nicht für deine Lebensziele, für deinen Weg? Willst du auf Nummer sicher gehen oder bist du sogar bereit, einen Preis zu zahlen? Diese drei Fragen, es sind nur Fragen, die du mitnehmen kannst, aber die könnten dich weiterleiten.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.